Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir wollen uns heute Abend unter dem Titel Der prophetische Dienst im Wandel der Zeiten besonders mit den Fragen, was ist Prophetie, was ist ein Prophet, auseinandersetzen. Wenn wir dieses Thema miteinander angehen wollen, müssen wir zuerst wissen, uns klar werden, worüber wir sprechen, was die Wörter bedeuten, die wir verwenden. Am besten geht man auf die Grundsprache der Bibel zurück, wenn solche Begriffe wie Prophetie, Prophet erklärt und erläutert werden sollen. Im Hebräischen, im Alten Testament, finden wir das Wort Navi. Also BH geschrieben, das spricht man weich aus als W. Navi, das ist das normale Wort für Prophet. Es bedeutet weiter an sich einfach Sprecher oder Botschafter. Das lässt sich zeigen von der Wortherkunft her. Das Wort ist aufgebaut aus der Wurzel, die in der verwandten semitischen Sprache, im akkadischen Nabu, rufen, verkünden, nennen, bedeuten. Also ein Navi ist jemand, der ruft, der verkündet. Übrigens die Nomen, die Hauptwörter im Hebräischen auf AI, mit den Vokalen AI, haben auch oft passive Bedeutung. In dem Sinn, dass also der Navi, der ist der berufen oder ernannt ist zu einem Dienst. Es kann also beides bedeuten. Im Prinzip einer, der berufen ist und einer, der ruft und verkündet und spricht. Davon gibt es abgeleitet Verben im Alten Testament, die zwei Nibba, Hitnape, wir merken, es ist überall die gleiche Wurzel, Nabu, da drin. Und das heißt dann einfach Prophezeien, Weissagen. Wenn wir übrigens im Deutschen von Weissagung sprechen und von Prophezeien, so ist da nur scheinbar ein Unterschied. Also diese Wörter in den deutschen Bibelübersetzungen, die ersetzen oder die geben wieder einfach das eine Wort im Hebräischen. Oder diese beiden Wörter, Nippa und Hitnape. Es besteht also kein Unterschied sachlich zwischen Prophezeien und Weissagen. Gehen wir zum Neuen Testament, dann haben wir das griechische Wort Prophetes, eben das im Deutschen mit Prophet übersetzt wird, aber eigentlich ist das gar keine Übersetzung, sondern das Wort ist direkt aus dem Griechischen übernommen. Und auch in dieser Sprache meint dieses Wort einen Sprecher, und dann auch einen Vorhersager, also einer, der die Zukunft verkündet. Aber nicht nur das, man kann es auch übersetzen mit es ist ein Heraussager. Das heißt, jemand, der etwas, was in der Dunkelheit, im Verborgenen ist, herausbringt durch seine Verkündigung, insofern ein Heraussager, damit ein Verkündiger von Geheimnissen ist. Und das lässt sich klären, auch wieder durch die Wortherkunft. Das Wort ist zusammengesetzt aus Pro und Phetes. Pro heißt im Griechischen, im Gegensatz zum Lateinischen, wo das für heißt, nicht? Pro Patria ist dann für das Vaterland. Aber das ist nicht Griechisch und Lateinisch. Im Griechischen heißt Pro vorher. Darum eben ein Vorhersager. Aber es bedeutet auch heraus, und darum ist der Prophet jemand, der Dunkles, Geheimes ans Licht bringt durch seine Rede. Es kann aber auch bedeuten vorne, also jemand, der vorne steht und spricht, dann ist es jemand, der sich an ein Publikum richtet. Der Wortteil Phetes kommt vom Verb Phemi, sprechen, verkündigen und so weiter. Und da gibt es im Neuen Testament das Verb prophetoio, das dann eben übersetzt ist mit Weissagen oder Prophezeien. Und damit eben alle diese verschiedenen Bedeutungen in sich vereinigt als Tätigkeitswort. Es gibt allerdings im Hebräischen, im Alten Testament, noch weitere Wörter, nämlich Roé und Chosé. Das bedeutet nichts anderes als jemand, der sieht. Etwas sieht, ein Seher. Und so werden die Propheten verschiedentlich auch genannt, zum Beispiel 1. Samuel 9, Vers 9, wie Sie das auf dem Blatt sehen, 2. Samuel 24, Vers 11. Im ersten Fall ist es das Wort Roé, das andere Mal das andere Wort, das auch sehen bedeutet, Chosé. Ein Prophet kann also auch jemand sein, der eine Vision hat, der etwas sieht, nicht nur etwas hört von Gott und es weiter verkündigt, sondern eben auch etwas sieht und das dann verkündet. Und wenn wir dem Gebrauch des Wortes Prophezeien im Alten und Neuen Testament nachgehen, können wir schließlich zu folgender langen Umschreibung kommen. Prophezeien heißt, getrieben durch den Heiligen Geist reden. So wird das nämlich erklärt in 2. Petrus 1, Vers 21. Ich lese das kurz vor. Denn die Weissagung oder Prophetie, das ist das Gleiche. Denn die Prophetie wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Weiter wird Prophetie definiert in 1. Korinther 14, Vers 3 mit Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Ich zitiere diese Stelle. Wer aber weissagt oder eben prophezeit, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das griechische Wort Ermahnung hat eine Doppelbedeutung. Also es kann ermahnen oder auch ermuntern, Ermunterung bedeuten. Das scheint ein Widerspruch zu sein, nicht wahr? Wer ermahnt wird, fühlt sich normalerweise nicht gerade ermuntert. Aber wenn Ermahnung so vor sich geht, dass man dem anderen Mut macht zum richtigen Weg, dann ist es eben Ermunterung. Das gehört also zu Prophetie. Dann weiter, man kann es umschreiben als überführen, das Verborgene des Herzens offenbar machen. Im gleichen Kapitel wird nämlich das Fallbeispiel erwähnt, Vers 24. Wenn ein Ungläubiger oder ein Unkundiger in die Gemeinde nach Korinth kommt, wenn aber alle weissagen oder eben prophezeien und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also auch das ist eine Umschreibung von Prophetie. Weiter, Petrus drückt es anders aus, als Aussprüche Gottes reden. Also die Orakel, die Aussprüche Gottes verkündigen. So steht das in 1. Petrus 4, Vers 11. Dann Offenbarung 1, Vers 3 erklärt uns, dass Prophetie eben zu tun hat mit zukünftiges Offenbaren. Das prophetische Buch im Neuen Testament, die Offenbarung, sagt, Vers 3, glückselig der da liest und die da hören, die Worte der Prophetie oder Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das macht also deutlich, dass die Worte der Weissagung, die Worte der Prophetie hindeuten auf künftige Ereignisse. Weiter, Paulus schreibt in Römer 16, dass Geheimnisse, die im Alten Testament verborgen waren, niemandem bekannt waren, die sind jetzt neutestamentlich enthüllt worden. Wodurch? Durch prophetische Schriften, sagt er. So in Römer 16, Vers 25, dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Und so weiter. Also Paulus spricht hier von Dingen, von Geheimnissen, die in den Zeiten der früheren Heilszeitalter verschwiegen waren, wir sagen im Alten Testament, die sind jetzt durch prophetische Schriften geoffenbart worden. So zum Beispiel durch den Römerbrief. Denn da wird in Kapitel 11 das Geheimnis der Verblendung Israels behandelt. In Epheser 1 behandelt er das Geheimnis des Willens Gottes für die Vollendung der Zeitalter. Dann in Kapitel 3 das Geheimnis des Leibes. In Kapitel 5 das Geheimnis der Braut Christi. Und. Da gibt es viele Geheimnisse im Neuen Testament, die alttestamentlich völlig verborgen waren, aber durch neutestamentliche, und das heißt prophetische Schriften, enthüllt worden sind. Nun gehen wir zu einem weiteren Punkt. Wir sehen, wir kommen gut voran heute Abend. Wen bezeichnet die Bibel als Propheten? Ich habe hier eine Auflistung gemacht von einer Reihe Namen mit den Bibelstellen, wo sie vorkommen. Die Liste ist zwar nicht vollständig, aber sie enthält sicher einige Namen, die zum Teil Verwunderung hervorrufen können. Denn wer war sich schon deutlich bewusst, dass Henoch, dieser vorsintflutliche Mensch, ein Prophet war? Aber das wird deutlich aus Judas 14, denn dort zitiert Judas, was Henoch, der siebente nach Adam, der siebente Generation nach Adam, was er geweissagt hat und wie er das zweite Wiederkommen des Messias verkündigt hatte, bereits vor der Sintflut. Dann sicher auch überraschend ist, dass die Bibel die Patriarchen, die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob als Propheten bezeichnet. Und so sehr deutlich in 1. Mose 20, es geht um die Geschichte von Abraham, eine traurige Geschichte in seinem Leben, aber Gott macht deutlich, was das für ein Mann ist, in Vers 7. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, das ist Sarah, die Frau von Abraham, denn er ist ein Prophet und er wird für dich bitten und du wirst am Leben bleiben. Also ein Prophet, Abraham. Dann die drei Patriarchen werden in Psalm 105, Vers 15 als Gesalbte, als Propheten bezeichnet. Auch Mose, der Gesetzgeber, der Autor der ersten fünf Bücher der Bibel, wird in 5. Mose 34, Vers 10 als ganz besonders herausragender Prophet bezeichnet. Aaron, sein Bruder, in 2. Mose 7, Vers 1, wird der Prophet von Mose bezeichnet. Und zwar aus dem bekannten Grund, Mose hatte den Eindruck, er könne nicht gut sprechen. Dann sagt Gott, dann soll Aaron jeweils für dich zum Volk sprechen. Aaron sollte das Sprachrohr für Mose sein und insofern war er darum der Prophet von Mose. Ein Prophet ist ein Sprachrohr für ein andere. Miriam, die Schwester Moses, wird auch Prophetin genannt, 2. Mose 15, Vers 20. Wir sehen eine sehr prophetische Familie, zwei Brüder und die Schwester. Dann die 70 Ältesten Israels während der Wüstenwanderung sind auch Propheten geworden. Und in 4. Mose 11 haben sie geweissagt, und Moses Wunsch war es, wäre doch das ganze Volk des Herrn ein Volk von lauter Propheten. Dann Deborah, die Richterin, eine Prophetin, Samuel, das ist sehr bekannt. Dann die Propheten, weiteren Propheten zur Zeit von David, Gad, Nathan. Aber auch David selbst, der König David, wird ausdrücklich in Apostelgeschichte 2, Vers 30 als Prophet bezeichnet, der in Psalm 16 zum Beispiel in einem Psalm prophetisch von der Auferstehung des Messias gesprochen hat. Und sicher auch eine Überraschung, Asaf, Jeduthun, Heman und deren Söhne sind auch Propheten. Aber eine ganz besondere Klasse von Propheten, singende Propheten. Schauen wir in 1. Chroniker 25, Vers 1. Das waren die Leute, die führend waren in der von David organisierten Tempelmusik. Und ich lese nur Vers 1, 1. Chroniker 25, Vers 1. Und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen Asafs und Hemans und Jeduthuns solche zum Dienst ab, welche weissagten mit Lauten und Harfen und mit Zimbeln. Was haben die Tempelmusiker, die professionellen Musiker im ersten und dann auch im zweiten Tempel getan? Die haben wesentlich die Psalmen aufgeführt, musikalisch, höchster Qualität. Und dieses Aufführen, dieses Singen der Psalmen wird als ein prophetischer, weissagender Dienst in Israel bezeichnet. Dann weiter einige eher unbekannte Propheten, die plötzlich so in der Königsgeschichte auftauchen, wie ein Achia, wer kennt den schon? Jehu, aber dann auch ganz bekannte während der Königszeit, Elia und Elisa. Und ferner, schon ein bisschen besser bekannt, Micha ben Jimla, zur Zeit von Ahab. Das war dieser Prophet, der noch von den wahren Propheten des Herrn übrig geblieben war. Dann wieder eine Frau, Hulda, zur Zeit des Königs Josia. Übrigens eine Zeitgenossin von Jeremia. Dann wieder weniger bekannt, der Prophet Iddo, ein Schemaja in 2. Chroniker 12, dann Azaria ben Oded, also Azaria, der Sohn von Oded in 2. Chroniker 15. Interessant übrigens, was der prophetisch gesprochen hat, können wir kurz aufschlagen. In einer schwierigen Zeit tritt dieser Prophet auf und ich lese da Vers 1. Und auf Azaria, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus, Asa, dem König, entgegen und sprach zu ihm: Höret mich, Asa, und ganz Juda und Benjamin, der Ewige ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn suchet, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Fertig. Das ist die Prophetie dieses Mannes. Also nichts von Zukunft, nichts von verborgenen Dingen aufdecken, sondern er sagt dem Volk klipp und klar, wo sie stehen und was sie zu tun haben und dass Gott sie verlassen wird, wenn sie ihn verlassen. Und man liest dann in Vers 8, und als Asa diese Worte und die Weissagung Odets, des Propheten, hörte, fasste er Mut. Es war Ermahnung und gleichzeitig Ermunterung. Sehen wir wieder dieses Prinzip, dass es zusammengehört. Und er schaffte die Gräuel weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und so weiter. Also das auch so ein Beispiel relativiert sehr stark die eingesessene Ansicht, ein Prophet ist automatisch jemand, der über die Zukunft spricht oder der ganz besonders verborgene Dinge ans Licht bringen muss. Ein weiterer recht unbekannter, Obed in 2. Chroniker 28, dann Frau Jesaja. Jeder weiß, dass Jesaja der größte Schriftprophet war, aber seine Frau war auch Prophetin. Jesaja 8, Vers 3. Und dann selbstverständlich die Autoren der drei großen und der 12 kleinen Prophetenbücher. Das heißt Jesaja, Jeremia, Hesekiel und eben die Autoren der 12 kleinen Prophetenbücher. Ab Hosea bis Malachi. Aber weiter können wir sogar sagen, Alle Bibelschreiber des Alten Testaments sind Propheten. Matthäus 22, Vers 40, da heißt es: An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Hier wird das Alte Testament beschrieben als das Gesetz und die Propheten. Eine sehr übliche Redewendung, die wiederholt in der Schrift vorkommt. Also die Tora und die Neviim. Die Neviim, die Propheten, sind also alle Bücher ab Josua und weiter. Und dass auch der Autor der Tora, des Gesetzes, ein Prophet ist, das wissen wir aus 5. Mose 34. Und somit sind alle Schreiber des Alten Testaments sind Propheten. Also auch die Autoren, eben wie gesagt, von Büchern wie Josua und anderen geschichtlichen Büchern, auch diese Autoren waren Propheten. Das heißt, sie haben das weitergegeben schriftlich, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Und so waren sie Propheten. Sprachrohre Gottes. Wir kommen zu den Büchern des Neuen Testaments und sehr bekannt ist Johannes der Täufer, der nach Lukas 1, Vers 76 ein großer Prophet vor dem Messias her sein sollte. Dann in Lukas 2 wird eine Frau, eine ganz alte Frau erwähnt, Anna, die Prophetin war und zu allen Leuten gesprochen hat, die sich interessiert haben über die Erlösung durch den Messias. Dann weniger bekannt, Barnabas war auch ein Prophet. Und zwar, sein Name ist der Aramäisch, Bar heißt Sohn und Nabba, wir merken, das ist die gleiche Wurzel wie Nabu, das heißt Prophetie, Weissagung. Er ist der Sohn der Weissagung. Und diesen Namen hat er nicht ursprünglich gehabt, er hieß nämlich Josef, aber die Apostel haben ihm den Namen Barnaba, oder griechisch ausgesprochen Barnabas, gegeben, Sohn der Weissagung. Jetzt könnte jemand reklamieren, aber halt. In Apostelgeschichte 5 wird das ganz anders übersetzt. In Apostelgeschichte 5 erklärt Lukas es so, Apostelgeschichte 4, Vers 36, Josef, aber der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was verdolmetscht heißt Sohn des Trostes, ein Levit. Er übersetzt Barnabas mit Sohn des Trostes. Wie soll das harmonieren? Ganz einfach. Wir haben gelesen in 1. Korinther 14, Vers 3, der Prophet spricht zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und offensichtlich war dieser Aspekt der Tröstung bei Barnabas in seinem Dienst vorherrschend. Und darum hat Lukas seinen Namen mit Sohn des Trostes übersetzt. Sohn der Weissagung. Also ein besonders begabter Tröster. Wie beginnt Jesaja 40? Nachamu, Nachamu, Ami. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist Prophetie, dem Volk Gottes begründet Trost zugesprochen werden kann. Dann finden wir diese eindrückliche Gestalt Agabus in Apostelgeschichte 21, der ganz im Stil von Hesekiel mit symbolischen Handlungen Prophetie ausgesprochen hatte. Ich lese kurz Apostelgeschichte 21, Vers 10. Lukas sagt, als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Fertig. Das war seine Prophetie. Und im gleichen Kapitel werden die vier Töchter des Philippus genannt, von dem Evangelisten Philippus, Vers 8. Des folgenden Tages aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, welche weissagten. Tolle Familie, vier Töchter und alle sind Prophetinnen. Gut, wir haben drei Töchter, wäre auch nicht schlecht. Und dann vielleicht noch drei Propheten dazu. Ja. Und dann, ganz wichtig, Epheser 2, Vers 20, die Grundleger der Gemeinde Gottes, Epheser 2, Vers 20, werden als Propheten bezeichnet. Es geht hier um die Gemeinde Gottes, die aufgebaut ist. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, indem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also hier wird gesprochen über die Grundlage der Apostel. Die Apostel, das ist klar. Das sind die 12 Apostel, die eine ganz spezielle Autorität von dem Messias, von dem Herrn Jesus bekommen haben, für im Blick auf Israel. Entsprechend den 12 Stämmen waren sie 12. Und dann Paulus als Apostel für die nichtjüdischen Völker. Und diese Apostel zusammen mit Propheten haben die Grundlage gelegt. Übrigens, der Ausdruck Grundlage der Apostel und Propheten kann rein von der Grammatik her bedeuten, die Grundlage besteht aus den Aposteln und Propheten. Oder es ist die Grundlage, die von den Aposteln und Propheten gelegt worden ist. Und das ist die richtige Auslegung aus dem Grund, weil Paulus ja erklärt, 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist der einzige Grund der Gemeinde. Und dann stellt sich aber noch die Frage, ja, aber hier wird ja unterschieden, die Grundlage und dann der Eckstein. Jesus Christus ist der Eckstein. Nun, wer den Tempel in Jerusalem kennt, weiß, dass das Allerheiligste von Salomo auf die Bergspitze gebaut worden ist. Und das ist ein Felsen. Übrigens der Felsen in der Oma-Moschee. Und man sieht heute noch im Südbereich die abgeplattete Region, wo die Südmauer 3,15 Meter, will sagen 6 Königsellen breit, aufgelegt worden war. Somit war dieser Fels der Grundfelsen für den Tempel. Aber die West- und die Nordmauer, die waren entlang der natürlichen Böschung dieses Felsens gebaut. Und so war dieser Fels auch Eckstein, der nämlich die Richtung der Mauern durch seine Beschaffenheit bestimmt hat. So ist also im Tempel Grundlage und Eckstein ein und dieselbe Struktur. Und das ist eben Jesus Christus selbst, dieser Eckstein. Aber diese Grundlage der Gemeinde, der Kirche, die wurde gelegt durch die Apostel und Propheten, durch ihre Verkündigung und durch die Bücher im Neuen Testament. Das ist die Grundlage für die Gemeinde. Und so haben wir nämlich unter den Autoren des Neuen Testaments nicht nur Apostel, wie zum Beispiel Matthäus, Johannes, Paulus, wir haben auch Petrus, wir haben auch nicht Apostel wie Judas, der Schreiber nach dem ihm benannten Brief. Dann Jakobus war auch kein Apostel, das war ja Jakobus, der Bruder des Herrn, der Halbbruder des Herrn. Und wir haben ferner Markus und Lukas, die Autoren von zwei Evangelien, waren nicht Apostel, aber in neutestamentlichem Sinn eben Propheten. Also, so können wir schließlich sagen, alle Bibelschreiber sind nach dem Verständnis der Bibel Propheten. Nun, all diese vielen Propheten können wir nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Eine Einteilung von Propheten kann so aussehen. Propheten vor und nach Samuel. Warum ist da ein dermaßen wichtiger Wendepunkt? Nun, in Apostelgeschichte 3, Vers 24 sagt Petrus in einer Ansprache an Israel in der königlichen Säulenhalle, spricht er über den Messias, in der Säulenhalle Salomos, meine ich, da spricht er, Vers 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele ihr geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Das heißt, die Tage des Messias. Warum wird da so gesagt Samuel und dann die Propheten der Reihe nach? Das erklärt sich so, wir finden Samuel gewissermaßen als Begründer der Prophetenschulen in Israel. Schlagen wir mal auf, 1. Samuel 19, Vers 20. Da kommt diese eigenartige Erscheinung vor unsere Blicke, dass es sogenannte Prophetensöhne gibt. 1. Samuel 19, Vers 20. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Versammlung der Propheten sahen, welche weissagten, und Samuel als Vorsteher über sie dabei stehen, da kam der Geist Gottes über die Boten Sauls und auch sie weissagten. Also hier wird eine Versammlung von Propheten erwähnt und Samuel als Vorsteher. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, auch in der Zeit von Elisa, da finden wir immer wieder erwähnt diese Söhne der Propheten. Also eigentliche Prophetenschulen. Der Ausdruck Söhne heißt nicht, dass immer die Kinder der Propheten auch wieder Propheten wurden, sondern es ist ein typisch semitischer Ausdruck. Sohn bedeutet oft jemand, der zu einer bestimmten Kategorie gehört. Es gibt auch im modernen Hebräischen viele Ausdrücke mit Sohn. Zum Beispiel ein Gesprächspartner, das ist ein Ben Sicha, ein Sohn des Gesprächs, ein Gesprächspartner. Also einer, der zur Kategorie der Gesprächeführenden gehört. Oder zum Beispiel ein dreistöckiges Haus, das ist ein Bayit Ben Shloshet Komot, ein Haus, ein Sohn von drei Stockwerken. Weil, das ist ein normaler Ausdruck, wenn man heute spricht, so spricht man auf der Straße. Also, es ist ein Haus, das zum Typus der dreistöckigen Häuser gehört. Und der Herr selbst hat zum Beispiel die Brüder Jakobus und Johannes benannt als Donnersöhne, Boanerges. Und das heißt nichts anderes, das heißt nicht, dass sie von dem Donner abstammen, sondern dass sie zur Kategorie der gehören, die Donner auslösen, ja? Also recht explosive Männer. Das gibt's. Und dann an sich sehr banal die Einteilung. Man kann die Propheten nämlich einteilen in Männer und Frauen. Aber so banal ist es gar nicht, denn wir müssen uns hier mit der Frage der Stellung von Mann und Frau auseinandersetzen. Denn die Bibel macht deutlich, dass Männer und Frauen zwar beides Menschen sind, aber doch verschiedene Typen von Menschen. Und es ist also wichtig, dass zu sehen, dass Männer und Frauen Propheten bzw. Prophetinnen sein können. Dann haben wir eine sehr schöne Unterscheidung, es gibt sprechende und singende Propheten. Haben wir gemerkt, also manche, die haben einfach so Prosa gesprochen wie ich und andere, die können eben gut singen. Und so die Tempelmusiker damals. Und dann weiter Schriftpropheten und mündliche Propheten. Also wir haben in der Bibel viele verschiedene Bücher, eine ganze Bibliothek von unterschiedlichen Schreibern. Das waren alles Schriftpropheten, aber es gibt eine ganze Reihe, von denen haben wir nichts Schriftliches. Und dennoch haben sie prophetisch gesprochen. Wobei die Einteilung ist ein bisschen komplizierter. das so ein bisschen schwarz-weiß gemalt, denn auch Schriftpropheten haben mündliche Botschaften weitergegeben, die nicht schriftlich festgehalten sind. Und es gibt auch mündliche Propheten, die haben schriftliche Dinge festgehalten, die aber nicht zum Kanon hinzugefügt werden sollten. Ja. Aber mit Schriftpropheten meine ich solche, die Geschriebenes zum Kanon, zum autorisierten Wort Gottes beigetragen haben, im Gegensatz zu denen, die nur gesprochen haben. Dann können wir einteilen, es gibt Propheten im Alten Testament und solche im Neuen Testament. Und im Neuen Testament gewissermaßen noch eine Nuancierung. Es gibt Propheten, die zur Gemeinde Gottes gehören und Propheten, die waren noch vor der Gemeinde. Wie Johannes der Täufer, die Prophetin Anna. Aber dann haben wir eigentliche Propheten der Gemeinde, wie die vier Töchter von Philippus, dann Agabus und so weiter. Dann eine sehr wichtige Einteilung. Es gibt Propheten Gottes und es gibt auch falsche Propheten. Aber die Einteilung hier ist einfacher als dann in der Praxis, denn es sind zwar viele falsche Propheten in Israel aufgestanden, aber es galt dann, die zu unterscheiden von den echten. Und ganz wichtig bei den falschen Propheten, da ist es eigentlich nicht so, dass sie sagen, hallo liebe Freunde, ich bin ein falscher Prophet und jetzt hört mal gut zu. Sondern die geben sich möglichst so aus, dass man meint, sie seien echt. Also diese Einteilung ist darum auch von praktischer, sehr wichtiger Bedeutung. Ferner können wir eine Einteilung machen in ausgesprochen begabte Propheten und dann einfach zu gewissen prophetischen Diensten befähigte Menschen. Ich muss das kurz herleiten. 1. Korinther 12, Vers 28 sagt Gott durch Paulus, wie verschiedene Gaben in der Gemeinde eingesetzt sind. Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfsleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Und jetzt aufgepasst. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer und so weiter? Die Fragestellung im griechischen Text ist so formuliert, dass wer Griechisch kann, sofort weiß, jetzt muss ich mit Nein antworten. Es gibt eine solche Ausdrucksweise. Gut, im Deutschen kann man das, umschrieben, indem man das Wörtchen etwa eingefügt hat. Sind etwa. Dann weiß man schon, nein, eben nicht. Nicht alle. Sind Apostel. Und auch eben alle Propheten. Nein, es sind nicht alle Propheten in der Gemeinde. Aber, ja, widerspricht sich Paulus. 1. Korinther 11, Vers 4 sagt er. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt. Da wird also völlig selbstverständlich gesprochen über jeder Mann, der betet, kann doch jeder beten, oder? Und weissagt, jede Frau, die betet und weissagt. Ja, aber es sind ja eben nicht alle Propheten. Und noch stärker, Kapitel 14 haben wir bereits gelesen, Vers 24. Paulus sagt zu den Korinthern, wenn aber alle weissagen, und irgendein Unkundiger oder Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt. Und so weiter. Wie kann er sagen, wenn da jemand zu euch auf Besuch kommt in die Gemeinde und alle prophezeien, dann wird Folgendes geschehen, wenn ja gar nicht alle Propheten sind. Gut, er sagt aber immer nur das Verb. Er sagt in 1. Korinther 11, jeder Mann, der ein Prophet ist, das sagt er nicht. Jeder Mann, der prophezeit. Jede Frau, die prophezeit. 1. Korinther 14. Wenn alle prophezeien, weissagen, aber die Frage ist, sind etwa alle Propheten? Und das macht den Unterschied deutlich. Es gibt also ausgesprochene Propheten und dann sollten alle übrigen aber auch fähig sein, Propheten zu sein. Beziehungsweise Prophetinnen. Und Aber das wird dann noch mehr ausgeführt werden am Dienstag. Wir sollten ja noch etwas übrig lassen, ja. Der prophetische Dienst heute. Diese Unterscheidung ist eigentlich auch auf anderen Gebieten ganz naheliegend. Sind alle Evangelisten? Nein, sicher nicht. Und manche denken glücklicherweise nicht. Dann kann ich eben schweigen. Aber so einfach geht das nicht. Den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, hat jeder. Und in Apostelgeschichte 7 lesen wir, wie die Gemeinde in Jerusalem wurde durch die Verfolgung zerstreut. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 8 meine ich, die werden zerstreut, massiv verfolgt. Und in Vers 4 heißt es, Apostelgeschichte 8, 4, die Zerstreuten nun gingen umher und versteckten sich hinter jedem Busch. Steht das so in Ihrer Bibel? Nein, bei mir steht also doch etwas anderes. Nicht nur in der Fußnote, nicht in der Fußnote, sondern im Text. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Das Wort verkündigen im Griechischen ist euangelizo, evangelisierten das Wort. Alle! Ja, es waren zwar nicht alles Evangelisten, aber alle konnten evangelisieren. Das ist der Punkt. Und es brauchen wir also nicht alle Evangelisten zu sein, aber jeder hat einen Mund, den man auftun kann zum freudigen Zeugnis. Und so ist nicht jeder ein Prophet, aber ja, davon mehr am Dienstag. Es geht jetzt einfach da um Einteilung nach verschiedenen Gesichtspunkten. Jetzt möchte ich noch zum Schluss auf eine ganze Reihe Punkte eingehen, um zu erklären, wozu haben wir überhaupt Prophetie? In Offenbarung 19, Vers 10 wird eine ganz grundlegend wichtige Aussagung über Prophetie gemacht. 19, Vers 10 am Schluss. Denn der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Das Zeugnis Jesu, grammatikalisch kann das bedeuten, das Zeugnis, das Jesus ablegt, oder das Zeugnis über Jesus. Das ist hier der Sinn in der Offenbarung. Also der Geist der Prophetie ist das Zeugnis über Jesus. Die Prophetie enthüllt, zeigt auf, wer Jesus ist. Und das ist ganz wichtig, denn viele denken, Prophetie, das ist sich beschäftigen mit dem Fahrplan. Ja gut, der Fahrplan spielt eine wichtige Rolle. Die Bibel macht sehr genaue Angaben über Zukunftsprophetie. Sie ist ja gerade sehr detailliert. Sie ist nicht so wie die Orakel von Delphi. Oder da war doch der König Krösus und der wollte die Perser besiegen. Und dann ging er zum Orakel und wollte wissen, wie das herauskommt. Und man gab ihm die Antwort, du wirst ein großes Reich zerstören. Und er dann dachte er, so gut, dann werde ich die Perser nun besiegen. Und er ist in den Krieg gezogen und hat schmählich verloren. Aber es wurde dann ihm erklärt, es ist ja im Orakel nicht gesagt worden, welches Reich er zerstören würde. Und so hat er eben sein eigenes zerstört. Aber so ist biblische Prophetie nicht. Sie ist sehr detailliert. Verblüffend detailliert, aber das ist nicht das Hauptziel, sondern das ist das Ziel, uns zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Der erniedrigte und erhöhte Christus soll durch die Prophetie eben groß, wichtig und einzigartig dargestellt werden. Es gibt nämlich viele Leute, die denken, Prophetie, oh, das geht immer um Antichrist und entweihter Tempel und Drangsal, wo ein Drittel aller Juden in Israel ums Leben kommt. Das ist nicht Prophetie. Prophetie ist nicht einfach Antichrist und viele Tote und so weiter. Das spielt in der Prophetie auch eine Rolle. Aber das ist nicht das Hauptziel, dass wir uns dauernd nur mit dem Antichristen beschäftigen, sondern Jesus Christus. Um ihn geht es. Das Zeugnis über ihn. Wer ist er? Der Erlöser, aber auch der, der die Weltherrschaft wird übernehmen in der Zukunft und das letzte Wort über diese Welt sprechen wird. Und so fragt die Prophetie auch uns ganz persönlich, welche Autorität hat der Herr Jesus in deinem Leben heute? Dann ist Prophetie dazu da, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. In 1. Mose 18 hat Gott zu Abraham gesprochen über seine Absichten bezüglich Sodom und Gomorra. Und Abraham hätte sagen können, oh, das ist zwar schon ein sehr brisantes Thema, aber das interessiert mich eigentlich nicht, denn ich wohne ja nicht in Sodom und Gomorra. Was habe ich davon? Aber Gott wollte Gemeinschaft haben. Und er sagt in dem Kapitel, sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht handeln? Und er sagt, sollte ich Abraham etwas verbergen? Gott wollte Abraham sagen, was er vorhat, um Gemeinschaft zu haben mit Abraham. Und so heißt es auch im Psalm 25, Vers 14, dass die geheime Mitteilung Gottes ist für die, welche ihn fürchten. Amos 3, Vers 7, Gott tut nichts, es sei denn, er hat es seinen Knechten, den Propheten, kundgetan. Also Gott möchte Gemeinschaft haben mit uns. Offenbarung 1, Vers 1 wird gesagt, die Offenbarung ist geschrieben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das ist übrigens wichtig für die Knechte. Einmal, das war noch auf dem Gymnasium, hat ein Mitschüler mir gesagt, jetzt hätte er mal die Offenbarung gelesen, hätte überhaupt nichts verstanden. Er hat gesagt, er musste auch nicht die Offenbarung lesen, liest doch das Johannesevangelium. Die Offenbarung ist gar nicht für dich geschrieben. Das ist nur für Knechte Gottes. Das heißt, für solche Menschen, die Gott dienen möchten mit ihrem Leben, für die ist das geschrieben, das ist gar nicht für dich. Also, aber Johannes, liest doch das mal. Also Gott möchte Gemeinschaft haben mit uns und wir dürfen ein Interesse haben an Prophetie, nicht nur insofern wir sagen können, wo komme ich drin vor, was geht das mich direkt an, sondern einfach, weil es für Gott interessant ist, für Gott wichtig ist, dann soll es auch für uns interessant sein. Es gibt Leute, die denken zum Beispiel, Hesekiel 40 bis 48, das ist so langweilig, dieser Bauplan über den letzten Tempel. Und das kommt natürlich schon aus dem Alltagsleben. Wenn jemand einen Plan zeigt von einem Haus, das er bald bauen wird, das ist extrem langweilig, oder? So Baupläne. Aber warum kann man sich für diesen Bauplan dort interessieren? Ja, das ist nicht irgendein Haus. Das ist das Haus des Messias. Es ist sein Haus. Und wenn es für ihn interessant ist, vielleicht auch für uns, oder? Gut, dann Beurteilung der Zeit. In 1. Chroniker 12, 32 wird eine Elite-Garde erwähnt in der Armee von David. Hochinteressante Leute. 1. Chroniker 12, 32, ich zitiere, und von den Kindern Issachar. Männer, welche Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. In der alten Elberfelder gibt es eine gute Erklärung zu dem Wort Einsicht haben in die Zeiten. Das heißt, ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Die konnten also die Zeit beurteilen, in der sie waren, und konnten dadurch eben auch Israel erklären, was sie zu tun haben. Und so macht auch der Herr in Matthäus 16 den Vorwurf gegenüber Schriftauslegern, die nicht in der Lage waren, die Zeichen der Zeit zu beurteilen. Und die Prophetie hilft uns zu beurteilen, wo stehen wir, wo sind wir heute. Dann weiter gibt die Prophetie uns Verhaltensanweisungen. Nochmals der gleiche Vers. Diese Männer aus Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, in die Zeitverhältnisse, um zu wissen, was Israel tun musste. Und zwar genau in der Zeit von David, nicht in der Zeit von Josua, nicht in der Zeit von Mose, nicht in der Zeit von Josef, nicht in der Zeit von Henoch, sondern genau in der Zeit von David. Und so ist es wichtig, dass wir Prophetie die Prophetie haben, um zu wissen, wie wir heute uns in 1997 zu verhalten haben, was wir zu tun haben. Jetzt! Und unsere postmoderne Zeit im Licht der Heiligen Schrift beurteilen können. Es gibt viele Leute, die haben haufenweise Kommentare gelesen aus dem letzten Jahrhundert und die wissen ganz viele Antworten auf die Fragen, die man im letzten Jahrhundert gestellt hat. Und die machen eine frustrierende Erfahrung. Sie wissen so viele Antworten und es kommen keine Leute zu ihnen, die die Fragen stellen dazu. Ganz einfach, weil die meisten Leute heute andere Fragen haben als vor 100 Jahren. Und nun müssen wir aufgrund der Schrift die Antworten finden auf die Fragen der Zeit, jetzt. Zum Beispiel, warum interessieren sich Teenies nicht für ein Thema wie heute Abend? Das mache ich, wenn so ein Bibelstudium ist, schaue ich auch darauf, welche Altersklasse ist da. Das ist ganz interessant. Wo sind die Teenies? Ja, die interessieren sich nicht dafür. Warum nicht? Die haben gar kein Interesse an zusammenhängenden Lehren aus der Bibel. Die wollen wissen, was hat die Bibel mir zu sagen heute? Die wollen nur Fast Food, so wie McDonald's. Das ist der Zeitgeist und was machen wir mit denen? Da müssen wir die Antworten finden, wie können wir sie interessieren für nicht nur Fast Food, das ist für Notzeiten sehr, also ich mache keine Schleichwerbung, sehr nützlich, aber das reicht nicht aus, um eine postmoderne Zeit bestehen zu können im Strom. Also, dann kommt dazu zum Beispiel 2. Timotheusbrief, 2. Petrus, 1. Johannes, Judasbrief. Das sind alles Briefe, die ausdrücklich auf die letzte Zeit der Christenheit eingehen, auf die letzten Tage. Und sie sind voll von ganz konkreten Verhaltensanweisungen, wie man sich in der Zeit verhalten muss. Und die sind darum besonders aktuell, aktueller denn je, aktueller als in der Reformation. Es geht genau um Antworten auf Fragen in unserer Zeit, wie wir handeln sollen. Ich habe zum Beispiel 2. Timotheusbrief so studiert, ich habe jede Befehlsform in meiner Bibel farbig angestrichen. Und siehe da, man kommt auf 30 Verhaltensanweisungen. Nur mal durch diesen Brief von 4 Kapiteln. Ja gut, schreiben wir die mal vielleicht heraus und dann wissen wir schon 30 Dinge, die wir zu tun haben. Ja? Und dann können wir das nächste Mal 2. Petrus so durchlesen. Dann weiter, Prophetie ist da, um uns im Glauben aufzubauen. Erbauung zu geben, um uns zu trösten, um uns Ermahnung zu geben, Korrektur. Tröstung. Ein Bruder in Amerika hat sich sehr stark beschäftigt mit Prophetie. Und das war so ein Thema, das ihn sehr stark angesprochen hat. Und hat auch ein Modell gebaut von dem Tempel Hesekiels. Und dann an einem Tag, seine Frau und seine Tochter sind verunglückt in einem Autounfall. Er bekam den Anruf, sie sei in ganz schlechtem Zustand und es ist sehr fraglich, ob sie überleben wird. Er war sofort ins Spital gegangen, musste, glaube ich, 3 Stunden warten, bis er dann endlich kommen konnte. Dann sah er seine Frau, kannte sie nicht mehr. In all diesem Wirrwarr von Schläuchen. Sie atmete tief, aber keine Reaktion. Und das war für ihn so erschütternd. Aber er hat dann gedacht, wie wunderbar zu wissen, wenn jetzt ihr Hirn vollständig kaputt ist, aber sie wird auferstehen. Sie wird einen neuen Körper bekommen. Sie wird in Herrlichkeit wieder auferstehen, auch wenn sie durch den Tod gehen muss. Und ich werde sie wiedersehen. Und das war wirklich das, was man denken könnte. Das war doch alles nur ein bisschen Theorie und Spielerei. Nein, das hat ganz tief ihm in dieser aussichtslosen Situation Trost gegeben. Und es ist mehrere Wochen im Koma gewesen, aber ist dann durch viele Gebete ist sie wieder zurechtgekommen und es geht ihr auch jetzt immer besser und noch besser. Aber nur um zu zeigen, wie konkret und praktisch Prophetie eben sein kann. Und dass es nicht einfach eine Spielerei ist für den Intellekt. Dann, Paulus sagt in Apostelgeschichte 20 zu der Gemeinde in Ephesus, wo er lange gearbeitet hat: Ich bin rein an eurem Blut, denn ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das heißt, hätte Paulus nur so einzelne Themen verkündigt und vieles weggelassen, dann hätte er Blutschuld auf sich geladen, im Blick auf die Gemeinde in Ephesus. Er sagt aber: Ich habe euch alles gesagt. Und das heißt, wenn wir also Prophetie auslassen, dann verkürzen wir die Verkündigung und verkündigen nicht den ganzen Ratschluss Gottes, und das könnte Blutschuld auf uns bringen. Also das gehört dazu mit allen anderen Themen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Weiter, Prophetie soll uns führen zu Lob und Anbetung. Paulus zeigt die prophetische Sicht für Israel in Römer 9 bis 11, und wie endet er? Mit Anbetung. Ich lese nur kurz. Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also Prophetie soll zu Anbetung Gottes führen. Dann weiter, es soll Motivation zur Evangeliumsverkündigung sein. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, wenn man zum Beispiel die Offenbarung durchliest, dann lernt man etwas davon kennen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, der heilige Gott. Wenn wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überzeugen wir die Menschen und so weiter. Also aus der Kenntnis, wie Gott ist und wie er handelt und wie er handeln wird, das soll uns motivieren, um die Menschen jetzt noch herauszurufen und ihnen den Weg des Heils zu zeigen. Und wir kommen mit ein paar Minuten Überzeit zum letzten Punkt. Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Ich werde das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen am Dienstag. Satan kann nicht die Zukunft wissen. Und zwar aus dem Grund, weil er ein Geschöpf ist und alle Geschöpfe sind an Raum und Zeit gebunden. Nur einer, Yahweh, das ist der Name des Gottes der Bibel, etwa 7000 Mal im Alten Testament. Yahweh, das heißt der ewig seiende, unwandelbare. Nur er kann die Zeit überblicken, weil er nicht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist. Darum kann er allein die Zukunft vollständig und korrekt enthüllen. Ich werde vielleicht am Dienstag erklären, warum man das behaupten kann, dass die Engel auch an Raum und Zeit gebunden sind. Nur so vielleicht vorab für die, die nicht kommen. In Daniel 10 gibt es einen Engel, der hat 3 Wochen Verspätung gehabt und entschuldigt sich noch dafür. Also, wenn der nicht an Raum und Zeit gebunden war, ja? Also, Gott allein. Und er sagt, Yahweh ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und so, Satan kann natürlich gewisse Dinge voraussagen und dann versuchen, das so einzurichten, dass es so herauskommt. Falls Gott ihm erlaubt, wie bei Hiob, ja, du kannst ihn antasten, aber nur so und so weit. Dann kann er solche Dinge voraussagen und das als Wahrsagerei ausgeben. Aber darum all diese Fehlmeldungen in der Wahrsagerei. Echte biblische Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Sie zeigt, weil sie 100% stimmig ist, ohne Fehlschlag, zeigt sie, dass der Autor der Bibel ein Gott ist, der über Raum und Zeit ist, also nicht Teil der Schöpfung ist, so wie die Götter des Hinduismus und des Pantheismus und so weiter. Das sind nämlich alles nur sogenannte kosmische Kräfte in der Natur. In Hesekiel kommt es wie ein Refrain. Gott sagt etwas voraus und dann sagt er, wenn es kommen wird und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh bin. Das kommt in verschiedenen Variationen, mit allen Variationen zusammen 77 Mal in Hesekiel vor. Und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh bin. Also die Prophetie führt zur Erkenntnis Gottes, des wahren einen Gottes der Bibel. Also wir haben doch eine ganze Reihe guter Gründe, warum wir uns mit Prophetie beschäftigen sollen. Und zwar Prophetie in ihrer ganzen Bandbreite. Ich möchte kurz beten und nachher gibt es die Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass wir heute Abend dieses Bibelstudium zusammen haben tun dürfen. Und es ist uns dabei wichtig zu sehen, dass du der Mittelpunkt bist und dass es um dich geht in allen Themen. Herr Jesus, du bist das Zentrum und die Prophetie soll auf dich hinweisen, das Zeugnis sein über dich. Und so bitten wir dich, dass du uns allen hilfst, dass du selbst in unserem Leben ganz zentral dastehen kannst. Dass es uns um dich, um deine herrliche Person und um dein Opfer, dein Werk auf Golgatha geht. Und dass die Prophetie auch in unserem Leben diese Früchte, diese Ergebnisse bringen kann, von denen wir eine ganze Reihe heute Abend zusammengefunden haben aus deinem Wort. Wir danken dir dafür und preisen dich, Herr Jesus, dich, den Einzigartigen, dem alle Ehre, Herrlichkeit, Macht und Majestät und Würde zukommt. Amen. Nun, Gelegenheit für Fragen. Wer will die erste Frage stellen? Das ist immer die schwierigste. Und dann geht es von selbst. Da kommt sie schon. Ja, ich werde dann jeweils die Frage wiederholen, damit sie auf dem Band auch hörbar sein wird.
Ich habe eine Doppelfrage. Die Sache mit der Obermosche, mit dem Stein, ist mir ein bisschen schnell gegangen. Du siehst auch, sie sagt, der Tempel sei nebenan gestanden. Nicht an der Stelle der Obermosche.
Sind das schon beide Fragen oder ist das die erste?
Das sind beide.
Ach so, gut. Also die Frage, das mit dem Felsen ist ein bisschen schnell gegangen. Und zwar aus dem Grund, weil das nicht das Thema war von heute Abend. Dafür gibt es eine Diaserie mit dem Thema Das Geheimnis des Felsens auf dem Berg Zion endlich enthüllt. Das ist die Arbeit von Lane Rittmeier, wo er deutlich machen konnte, in jüngster Vergangenheit, das ist ein Architekt, Archäologe, der 22 Jahre am Tempelberg gearbeitet hat, er hat zeigen können, dass die Spur der Südmauer heute noch sichtbar ist auf dem Felsen. Diese Spur ist genau 3,15 Meter, das heißt 6 Königsellen breit, so wie das die Dicke des Allerheiligsten war. Und die Mauern entlang waren weiter entlang im Westen und im Norden entlang der natürlichen Böschung des Felsens. Und dann gibt es nämlich genau eine Distanz von 20 Ellen. Das war der Durchmesser des Allerheiligsten. Und ganz zentral sieht man noch die Vertiefung für die Bundeslade. Schön parallel übrigens mit den Seitenlängen zu den Mauern. Und also das wäre ein Thema für sich und darum habe ich es ein bisschen schnell gemacht. Aber die ganze Sache mit der Meinung, dass der Tempel neben der Omar-Moschee war, das geht zurück auf Ascher Kaufmann. Seine Idee ist sehr populär geworden. Sehr populär, leider zu populär, denn seine Theorie geht nicht, dass der Tempel nördlich von der Omar-Moschee gestanden hat. Und zwar hat er die Topologie des Tempelberges übersehen. Im Norden hat nämlich Herodes der Große, um den Tempelplatz auf die doppelte Größe zu erweitern, da ließ er das Bezetta-Tal künstlich aufschütten. Und man kann genau zeigen, wo der ursprüngliche Abhang des Zionsberges war im Norden. Und der kommt schon so bald nach der Omar-Moschee, dass wenn Ascher Kaufmanns Lokalisierung des Allerheiligsten stimmen würde, dann wären die Vorhöfe des Salomonischen Tempels auf den Abhang, den Nordabhang des Zionsberges gekommen. Ein bisschen komisch, oder? Aber das hat er eben nicht gewusst, wie die Topologie da ursprünglich war. Also, weitere Fragen? Ja. Also gibt es eine Erklärung, warum manchmal Weissagung, manchmal Prophetie übersetzt worden ist? Man müsste natürlich diesen Übersetzern nochmals fragen können, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe erklärt, sachlich ist überhaupt kein Unterschied vom Grundtext her. Aber möglicherweise, sicher, im Deutschen hat man bei Weissagung so eine andere Empfindung als bei Prophetie. Und es könnte sein, dass in 1. Korinther 11 bis 14, zum Beispiel gerade in der alten Elberfelder, oft Weissagen übersetzt wurde anstatt Prophezeien, um damit auszudrücken, dass es nicht im engsten Sinn darum geht, die Zukunft vorauszusagen, sondern eben sprechen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das ist eine Vermutung, dass dieser Gedanke dahinter liegt. Weil eben unser deutsches Verständnis Prophezeien sofort mit Zukunft zu tun hat. Und das ist zu eingeengt. Das gibt die Bedeutung des Grundtextes nicht wieder. Und wahrscheinlich darum wurde das oft dann eben durch Weissagen, das für uns so eine neblige Bedeutung hat, dass man es eben breiter benutzen kann. Ja. Jawohl, da hinten. Ja.
Von den Ausländern gehört, dass in Israel nur dann Prophetinnen aufgetreten seien, wenn Israel im Tiefstand war und scheinbar die männlichen Propheten versagt haben. Trifft diese Auslegung zu?
Ich wiederhole die Frage fürs Band, für unsere Freunde in Deutschland, die das hören werden. Ich habe gehört, ist die Frage, dass Prophetinnen dann aufgetreten seien in Israel, wenn das Volk in einem Tief war, moralisch, und es eben nicht männliche Personen gab, die diesen Dienst hätten tun können. Nur man kann sich das selber überlegen. Wir haben von der Prophetin Miriam gesprochen. War das Volk auf einem Tief damals? Ja, ja und nein. Ich meine, die Wüstenwanderung ist voll Höhen und Tiefen. Oder noch mehr voll Tiefen. Aber es war die Zeit von Mose. Also es war nicht irgendwie so, dass männliche Propheten, dass da zu wenig gewichtige und mächtige Propheten da waren. Und trotzdem ist Miriam da. Dann haben wir Deborah. Dort ist es effektiv ein Problem zu sehen, wo sind die Männer, die die Führung hätten übernehmen können. Denn sie will ja dann einen Mann berufen zum Heerführer. Und der sagt, nein, ich gehe nicht, nur wenn du mit mir kommst. Das ist Barak. Und dann sagt sie, ja gut, ich komme mit, aber dann wird die Ehre des Sieges einer Frau gehören. Ist das klar? Ja, das war klar. Deborah ging mit. Also da war sicher die Situation so, dass der Zustand des Volkes war ganz tief und es gab da wirklich niemand auf der Ebene wie Deborah. Interessant ist ihr Selbstbild. Wie hat sie sich gesehen? Sie hat sich gesehen als Mutter in Israel. So nennt sie sich im Deborah-Lied. Also sie hat sich nicht gesehen als Vater in Israel. Sie ist nicht patriarchalisch aufgetreten, sondern als Mutter in Israel. Aber dann haben wir Hulda. Natürlich war das auch eine Zeit des moralischen Tiefs, aber es gab auch einen Jeremia damals. Also Hulda hat nicht ihren Prophetendienst getan in Ermangelung von Männern. Das kann man also offensichtlich nicht sagen, dass Frauen nur dann aufgetreten wären, wenn keine Männer da waren. Aber ich werde dann noch mehr sagen am Dienstag, wie sie aufgetreten sind. Das ist ganz, ganz interessant, das Muster, das sich durchzieht durch die Bibel dabei. In der Art und Weise. C'est le ton qui fait la musique. So sagt man. Und das ist auch genau dort der Fall. Aber was der moralische Zustand des Volkes anbetrifft, so ist es generell eine Tendenz, dass Propheten dann auftraten, also Propheten und Prophetinnen, wenn das Volk auf einem Tief war. Denn die Aufgabe der Propheten war wesentlich, das Volk zurückzuführen zu Gott und zu seinem Wort. Darum wird auch das Alte Testament genannt, das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz, das war die Grundlage der ganzen Schriftoffenbarung. Und dann kamen die Propheten, um das Volk immer wieder zur Tora zurückzuführen, zur Schrift. Und man konnte einen falschen Propheten daran erkennen, wenn er die Menschen nicht zur Schrift führte, sondern woanders wohin. Also, Prophetie hat oft, gerade speziell im Allgemeinen damit zu tun, mit einem schlechten Zustand des Volkes und mit Rückführung zur Quelle. Übrigens, Malachi, der letzte Schriftprophet, endet ganz auffallend typisch. Die letzten Worte des Alten Testaments, bevor das lange Schweigen der Schriftpropheten begann, Malachi 4, Vers 4, für die eine andere Zählung haben, der drittletzte Vers. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb an ganz Israel geboten habe. Satzungen und Rechte. Geht zurück zur Schrift. Das ist Prophetie. Weitere Fragen? Eine sehr gute Frage. Warum brauchte Gott andere Propheten, um zu David zu sprechen? Er war ja selber auch ein Prophet. Und zweitens war David denn auf einem so tiefen Niveau, dass er einen Propheten brauchte? Nun, die Antwort kann man auf zwei Ebenen bringen. Es gibt einen Fall, wo David ganz, ganz, ganz tief war. Da kam Nathan zu ihm und erzählte ihm eine Geschichte. Schöne Geschichte mit einem Schäfchen und einem Mann, der das Schäfchen sehr liebte und so weiter. Und David wurde wütend über den Mann, der dieses Schäfchen weggenommen hat. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Und dann hat er den Ehebrecher getroffen. Also da war David war in tiefste Schuld gefallen vor Gott. Und der Prophet hat ihn überführt von seiner Schuld. Du bist der Mann. Da war es übrigens nicht, dass die Sünde irgendwie prophetisch aufgedeckt werden musste, sondern es ging darum, ihm das deutlich zu machen, du bist schuldig, durch Prophetie. Aber die Propheten Gad und Nathan traten nicht nur auf, wenn David auf einem Tief war, und dennoch mussten sie Botschaften an David vermitteln. Zum Beispiel, David wollte unbedingt Tempelbauer werden. Und dann kommt der Prophet Nathan und sagt, nein, das geht nicht. Du bist ein Mann des Blutes, dein Sohn wird den Tempel bauen. Nun, das zeigt, Gott möchte seine Diener nicht solo. Keiner soll denken, ich bin autark, ich bin Selbstversorger. Bitte, ich brauche niemand anders. Sondern das ist gerade das Prinzip, dass jeder jeden braucht im Volk Gottes. Und David war ein Prophet, aber er brauchte andere, die ihm sagten, das ist Gottes Wille. Also dieses gegenseitige Geben und Nehmen, das muss das Volk Gottes kennzeichnen. Gottes Volk ist nicht ein Volk von einer Elite oder so einzelnen Solo-Leuten, die wissen alles, die können alles und die haben alles und dann das arme Fußvolk. Nein, es ist ein Volk, das sich gegenseitig braucht und gegenseitig ergänzt. Weiter? Ja.
Ist es nicht erstaunlich, dass gewisse Propheten auch große Krisen erlebt haben? Und was hat das uns zu sagen?
Ist es nicht erstaunlich, dass große Propheten auch große Krisen erlebt haben? Was hat uns das zu sagen? Sehr viel. Denn es zeigt uns, wie Gott seine Leute, was Gott für Leute gebraucht. Er braucht keine Superleute, die eben alles können und die nie Zweifel haben, die nie am Boden sind, sondern er braucht ganz normale Leute. Und wir haben zum Beispiel sogar den Fall, Johannes der Täufer im Gefängnis, plötzlich bekommt er Zweifel. Ist er wirklich der Messias? Oder soll man noch auf einen anderen warten? Dabei hat er groß vor dem Volk gestanden, am Jordan unten und an anderen Orten, hat gesagt, siehe das Lamm Gottes und so weiter. Hat auf den Messias hingewiesen mit voller Überzeugung und mit Feuer und Kraft. Und dann ging alles irgendwie so schief. Und er ist im Gefängnis und er bekommt Zweifel. Vielleicht ist das doch nicht. Und hat eine Gesandtschaft geschickt und der Herr Jesus sagt, geht zu ihm und sagt ihm, was ihr seht. Tote werden auferweckt, Lahme springen herum und so weiter. Klare Beweise, er ist der Messias. Also Gottes Leute können auch allgemein in Tiefs und Krisen hineinkommen. Es sind keine Superleute, sondern Gott gebraucht als Sprachrohre normale Menschen, normale Männer und normale Frauen. Doch ermutigend, oder? Wir sind alle normal und darum. Noch eine letzte Frage. Ja.
Ich lese im Alten Testament nichts davon, dass alle Propheten umgebracht wurden, wie das Jesus gemacht hat.
Also die Frage ist, gibt es Hinweise in der Bibel, dass alle Propheten umgebracht worden sind? Gut, wir wissen gar nicht über alle Propheten ihre Biografie. Also das sind ja nur einzelne, wo wir wissen, wie sie geendet haben. Zum Beispiel, gute Frage, wie hat Jesaja geendet? Ja, wir lesen nichts im Alten Testament davon. Außer im Hebräerbrief, dort steht es. Da werden doch die Glaubenshelden beschrieben in Kapitel 11 und dann heißt es unter anderem, sie wurden verfolgt und was sie alles durchgemacht haben, Hunger und Not und mussten fliehen und wohnten in Höhlen und Klüften der Berge. Und dann heißt es auch, sie wurden zersägt. Und es gibt tatsächlich eine jüdische Überlieferung, die sagt, dass Jesaja geflohen ist und hat sich in einem hohlen Baum versteckt und dann haben seine Verfolger den Baum umgesägt. Und so endete Jesaja. Und das Gleiche haben dann später die Nachfolger dieser Propheten, Feinde Jesajas gemacht. Sie konnten zwar nicht mehr Jesajas zersägen, aber wenigstens sein Buch. In einen ersten Jesaja, dann einen Deutero-Jesaja und einen Dritto-Jesaja. Ja? Das Buch ist von ganz verschiedenen Autoren, sagen sie. Und sie zerschneiden das Buch, das, was andere mit dem Propheten gemacht haben. Also, es wird uns nicht im Detail gesagt, wie alle geendet haben, aber der Herr weist doch darauf hin, dass die Propheten allgemein zumindest verfolgt worden sind. Das ist das übliche, das Prinzip gewesen, dass Propheten in ihrer eigenen Heimat, da sind sie ohne Ehre. Und das hat eben immer wieder mit Verfolgung geendet. Wir müssen zum Schluss kommen, also am nächsten Dienstag weiter.